Wir beten noch mal kurz. Nicht durch mich, nur durch Christus in mir, haben wir jetzt gerade gesungen, Herr Jesus. Und danke, dass das nicht nur ein Lied ist, sondern das drückt aus, was wir uns wünschen, was wir leben wollen. Dass du in uns lebst und dass das Auswirkungen hat. Danke, dass wir dir Lieder singen dürfen, dass wir dir anbeten, weil du unser König bist. Und wir wollen in dieser Gegenwart von dir bleiben jetzt, wenn wir miteinander hören auf das, was du uns heute Morgen mitgeben willst. Danke, dass du Quelle bist von allem, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst beim Hören und nachher auch beim Umsetzen. Amen. Ja, danke für die Lieder. Danke auch für den Psalm 90,14, den du uns mitgegeben hast am Anfang. Sättige uns früh mit deiner Gnade. Der Psalmvers, wo Gott am Jan geschenkt hat, passt doch so gut auch zum heutigen Thema. Ich weiß nicht, ob du denn schon an die Predigt von heute gedacht hast, aber auf jeden Fall passt der Vers. Er sättigt uns, wir dürfen bei ihm trinken. Jesus hat einmal gesagt, was immer in deinem Herz ist, das bestimmt auch dein Reden. Oder wie es der Luther übersetzt hat, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und das stimmt doch mit unserer Erfahrung überein. Wenn wir etwas Schönes erlebt haben, wenn uns etwas begeistert, dann reden wir davon. Sei es in der Familie oder in der Kaffeepause am Arbeitsplatz. Zum Beispiel von einem feinen Essen in einem guten Restaurant. Oder einem tollen Film, den wir gesehen haben. Oder ein schönes Konzert. Oder eine tolle Bergtour, die wir machen können, dann können wir ja fast nicht anders als davon erzählen. Und wie ist das bei unserem Glauben? Mit unserer Beziehung zu Jesus? Begeistert sie uns auch so, dass wir gern und automatisch davon reden? Wie der Paulus, der Philipper geschrieben hat, Jesus zu kennen, ist etwas unüberbietbar Grosses. Er war so begeistert und ausgefüllt. Wo der Hohe Rat kurz nach Pfingsten den Petrus und den Johannes eine Nacht lang eingesperrt hat, haben sie am Morgen freigelassen, aber bevor sie sie freigelassen haben, sie diesen zwei eingeschärft, sie sollen aufhören, von dem Jesus zu erzählen und von ihm zu lehren. Und ihre Antwort war, unmöglich. Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir Christen haben bis heute den Auftrag, uns in unserem Umfeld zu Jesus zu bekennen, von ihm weiterzugeben, unsere Mitmenschen in seinem Namen einzuladen, ihn kennenzulernen. Und das fällt uns doch umso leichter, wenn wir selber von ihm erfüllt sind, wenn wir selber von ihm begeistert und ergriffen sind. Dann erzählen wir gerne davon weiter und nicht nur, weil das halt unser Auftrag ist. Und das kommt doch auch zum Ausdruck in diesem Bild vom römischen Brunnen, wo unsere neue Vision veranschaulichen soll. Bei diesem Brunnen fließt unter das raus, was oben hineingeflossen ist. Und das will sagen, wir dürfen uns von Gott erfüllen. Wir dürfen selber seine Gegenwart erfahren und geniessen. Und dann können wir nachher daraus raus von dem auch weitergeben. Und es soll ein Bild sein für die Gemeinde. Die Gemeinde ist dann lebendig, wenn die einzelnen Glieder lebendig sind, geistlich lebendig. Die Quelle vom Leben ist da. Jesus schenkt das Wasser vom Leben. Aber trinken müssen wir es schon selber. Wir haben unsere Vision so formuliert. erfüllt, um weiterzugeben. Gott ist die überfließende Quelle von Liebe, Freude, Wahrheit, Vergebung und Frieden. Heilsam, aufbauend, verändernd. Wir sind eine Kirche, in der Menschen erfrischt werden, neue Kraft schöpfen und aufblühen. Die lebendige Beziehung zu Gott und Menschen erfüllt uns und lässt uns wachsen. Weil Jesus Christus in uns lebt, geben wir weiter, was er uns schenkt und verleihen seiner Liebe Ausdruck. Das ist eine Vision. Sie beschreibt, wo wir hinwollen, nicht wo wir schon sind. Zum Teil leben wir das sicher schon, aber noch nicht immer und überall. Jemand hat es so formuliert: Eine Vision ist ein Bild von Zukunft, das Leidenschaft weckt und uns im Sinn von Jesus bewegt. Das finde ich eine gute Definition. Eine Vision soll ein motivierendes Bild von dem vermitteln, woher wir uns entwickeln. Und die sind wir miteinander, die Gemeindeleitung und auch an einem Forum, an dieser Vision geschafft und so haben wir sie jetzt formuliert. Und wie es Simone vorhin auch schon gezeigt hat, wenn wir jetzt in dieser Predigtreihe die Vision noch ein bisschen neuer anschauen. Je nach Abschnitt von der Vision immer so ein Zweierblock. Es geht im April und im Mai weiter. Ich möchte mit euch jetzt nochmal auf zwei Verse aus dem Johannesevangelium zurückkommen, wo der Martin letzten Sonntag schon kurz angetönt hat. In beiden Versen redet Jesus vom Wasser, das er uns geben kann und geben will. Die erste Aussage hat er gemacht im persönlichen Gespräch mit einer samaritanischen Frau am Brunnen, wo sie war, gerade am Wasser schöpfen. Er hat mit ihr geredet und hat in diesem Gespräch ihr gesagt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Dann später, bei anderer Gelegenheit, am Abschluss vom Laubhüttenfest, hat Jesus folgende Aussage gemacht: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus hat da gesagt: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer Durst hat, könnte da vielleicht manchmal unser Problem liegen. Haben wir manchmal zu wenig Durst? Im Psalm 42 hat der David seinen Durst so ausgedrückt: Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Hast du auch diesen Durst nach Gott, nach seiner Nähe, nach dem Wasser, das er uns gibt? Und wenn nein, warum nicht? Überleg dir doch das kurz, ganz für dich persönlich, ob du diesen Durst hast und falls nicht, was die Gründe dafür sein können. Für dich ganz still, kurzen Augenblick. Wenn du diesen Durst nicht hast, könnte es vielleicht an einem falschen Gottesbild liegen. Dass du Gott als alten Mann im Himmel siehst, der streng auf dich herabschaut und nur darauf wartet, bis du einen Fehler machst, den er dich dafür verurteilen kann. Wenn das dein Bild ist, das du von Gott hast, dann empfehle ich dir, heute Nachmittag den Psalm 23 zu lesen. Oder der Anfang von Johannes 10. Dort sehen wir, dass Gott der gute Hirte ist, der seinen Schafen gute Wege führt. Nicht immer nur einfache Wege, aber gute Wege. Gott will auch dein Hirte sein und du darfst ihm folgen und bei ihm geborgen sein. Ein anderer Grund, wenn wir häufig keinen Durst nach Gott und seiner Nähe haben, könnte darin liegen, dass wir unser Bedürfnis am falschen Ort befriedigen. Wenn wir zum Beispiel meinen, unser Selbstwert, unsere Identität durch Erfolg im Job oder gesellschaftlichen Status oder unser Äußeres selber müssen zerschaffen. Oder wenn wir denken, dass wir Glück finden mit Spass und Vergnügen, so mag das vielleicht kurzfristig tatsächlich funktionieren, aber nicht nachhaltig. Wenn wir solche Vorstellungen haben und entsprechend leben, dann stillen wir unseren Lebensdurst bei falschen, bei faulen Quellen. Oder wie es der Jeremia formuliert hat, bei rissigen Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Ein anderer Grund, der bei mir persönlich die grösste Gefahr ist, ist, dass unser Geist und unsere Seele eine beschränkte Aufnahmefähigkeit haben. Das muss uns bewusst sein, und ist es eben oft nicht. Und wenn wir uns dauernd übermässigem Medienkonsum aussetzen, dann wird unser innerer Mensch überfüllt und betäubt. Und die Folge davon ist mangelnder geistlicher Durst. Und wir merken das dann häufig nicht einmal. Das ist jetzt perfide daran. Wir merken es gar nicht, dass etwas nicht mehr stimmt. Und darum, lass uns darauf achten, wie viel und was wir uns zumuten. Dass unser Geist für Gott empfänglich und durstig bleibt. Nochmal ein anderer Grund für mangelnden Durst kann sein, wenn wir meinen, wir kennen Gott und Jesus schon gut genug. Ich bin ja schon so lange Christ, ich weiss alles. Dann haben wir vielleicht viel von Jesus im Hirn, aber vielleicht nicht so viel im Herz. Wenn für uns der Glaube das Verwahrhalten von theologischen Wahrheiten ist, statt einer lebendigen Beziehung zu Jesus, dann werden wir auch nicht viel Durst haben. Wenn wir uns aber nach dieser Beziehung sehnen, nach Gemeinschaft mit Jesus, nach Nähe zu Jesus, dann ist das der Durst, der uns bei Jesus wird trinken. Interessant ist ja, wenn man die beiden Verse miteinander vergleicht, dass Jesus unten im Johannes 7 sieht, wer Durst hat, soll kommen. Und der Frau am Brunnen hat er gesagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nicht mehr Durst haben. Ich verstehe das also so, dass wenn wir bei Jesus trinken, haben wir kein Bedürfnis mehr nach anderen Quellen. Nach faulen Quellen oder rissigen Zisternen, weil wir in Jesus die beste Quelle gefunden haben. Aber von dieser Quelle, wo Jesus ist, dürfen und sollen wir immer wieder trinken. Nach dieser Quelle soll uns immer wieder neu dürsten. Wenn Jesus sagt, dass wir bei ihm trinken können, ist das ja ein Bild. Und man kann sich fragen, was ist denn eigentlich gemeint mit dem Wasser, wo er uns gibt, wo wir bei ihm trinken können. Ich möchte mal euch fragen, was ist denn eigentlich das Wasser, wo Jesus da davon redet? Was ist gemeint mit dem Wasser? Der Heilige Geist, der uns erfüllt? Grundlage vom guten Leben? soziale Gerechtigkeit, das Wort Gottes, das Königreich Gottes, das schon angefangen hat, Liebe und Annahme, könnte alles sein. In der ersten Stelle, in dem Gespräch mit der Samariterin, ist es nicht so ganz klar. Es wird von Jesus oder auch von Johannes nicht aufgelöst. Es könnte das sein, was ihr gesagt habt. Es könnte die Beziehung mit Jesus gemeint sein. Der Rettung. Etliche Ausleger beziehen aber auch diese Stelle schon auf den Heiligen Geist. Ganz sicher der Heilige Geist gemeint ist in der zweiten Stelle im Johannes 7, weil dort schreibt der Johannes nachher im Vers hinterher nachher gerade und sagt, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Also in der Johannes 7 Stelle ist tatsächlich der Heilige Geist gemeint mit dem Wasser. Das heisst, das Wasser, das Jesus uns gibt, wenn wir durstig zu ihm kommen, ist der Heilige Geist, der nachher auch das bewirkt, was ihr gesagt habt. Durch den Heiligen Geist, der ja die dritte Person von Gott selber ist, wird es von uns aus weiter fließen. Der Heilige Geist ist die lebende Quelle in uns. Und diese Aussage von Jesus zeigt uns doch deutlich, dass Christsein nicht einfach das Bejahen von christlichen Dogmen ist, sondern sehr viel mehr. Christsein heisst, an der Quelle bleiben, bei Jesus trinken. Und das ist etwas Dynamisches. Das ist nicht etwas, das einfach mal einmal anfängt und dann ist fertig, sondern das ist etwas Dynamisches. Die Quelle sprudelt immer weiter, wenn ich sie nicht mit Dreck zudecke, respektive den Dreck, der sich da vielleicht manchmal drauf ansammeln will, wieder wegnehme. Wie wir es letzten Sonntag ganz praktisch gesehen haben, in diesen Bildern von diesen Quellen in den Huben im Emmental. Jetzt wissen wir, wo, respektive wer die Quelle ist. Wir wissen so, was das Wasser ist. Aber jetzt habe ich nochmal eine Frage an euch. Wie trinken wir das Wasser? Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Was heisst das? Wie trinken wir? Bibel lesen? Gemeinschaft haben mit ihm? Gemeinschaft haben untereinander? Auf die Stimme von Gott hören? Sie hören? Auch mit ihm reden? Das sind alles gute Möglichkeiten, wie wir trinken können. Wenn das Wasser der Heilige Geist ist, dann trinke ich davon, indem ich mich am Heiligen Geist öffne, indem ich ihm ganz bewusst Raum gebe in mir innen. Das heisst für mich auch, Kontrolle abzugeben. Dass ich nicht meine, ich muss immer alles selber wissen und bestimmen, sondern dass ich bewusst Gott und seinem Heiligen Geist die Führung gebe. Dass ich mich ganz bewusst seiner Führung anvertraue. Der Heilige Geist ist nicht verfügbar in dem Sinn. Es heisst an einem Ort, der Geist weht, wo er will. Aber er ist zugänglich durch Hingabe an Jesus. Der Heilige Geist ist zugänglich durch das, dass wir uns Jesus hingeben. Dass wir Kontrolle abgeben und uns bewusst seiner Führung anvertrauen. Dann ein weiterer Punkt, der vielleicht überrascht die Enten, ist, dass wir auch beten darum, dass Gott uns neu mit Heiligem Geist erfüllt. Jesus selber hat es gesagt im Lukas-Evangelium, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Man kann sich jetzt fragen, ja, warum sollen wir um den Heiligen Geist bitten? Wir haben doch den Heiligen Geist bekommen in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus übergeben haben, wo wir uns ihm hingewendet haben. Ja, das haben wir, das glaube ich auch. Bei einer Bekehrung, wenn wir den Kreuzestod von Jesus für uns persönlich in Anspruch nehmen, zur Vergebung von unserer Schuld und Jesus einladen, die Führung von unserem Leben zu übernehmen, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Das ist der Startpunkt. Wir bekommen eine Grundausstattung vom Heiligen Geist. Aber das heisst nicht, dass wir uns anschliessend nicht auch immer wieder neu für den Geist öffnen sollen und uns von ihm füllen sollen. Sonst hat Jesus diese Aussage nicht gemacht und Paulus hat den Gläubigen in Ephesus nicht müssen schreiben, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Wir dürfen und sollen Gott um seinen Geist bitten. Wir können Gott sagen, gib mir deinen Geist, damit ich im Geist denke, rede und handle, wenn ich Menschen begegne, zum Beispiel. Gib mir deinen Geist, damit ich es im Geist mache, aus dem Geist raus mache und nicht aus meiner menschlichen Gesinnung, aus meinem Laun raus vielleicht oder aus Hartherzigkeit. Vom Reformator, von Martin Luther, ist sein Sakristeigebet überliefert. Ein Sakristei, habe ich auch nicht gewusst, ist ein kleiner Raum in der Kirche, wo Sachen aufbewahrt werden, die man im Gottesdienst braucht. Und scheinbar tun sich die Pfarrer oder heißen sich die Pfarrer oft in dieser Sakristei auf den Gottesdienst vorbereitet, vor dem Gottesdienst. Und der Schluss vom Luther im Sakristeigebet lautet so: O Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, Hüter unserer Seelen, sende deinen Heiligen Geist, der mit mir das Werk treibe, ja, der in mir wirke, das Wollen und Vollbringen durch deine göttliche Kraft. Der Luther hat immer wieder neu um den Heiligen Geist gebetet und das können wir uns zum Vorbild nehmen. Weitere Möglichkeiten, wie wir trinken können, ist, dass wir unseren inneren Landeplatz in unserem Herz freihalten für Jesus, für den Heiligen Geist. Das ist eben wieder das, was ich vorher schon angetönt habe. Dass wir uns nicht mit 100'000 anderen Sachen immer füllen, aus denen für den Geist gar keinen Platz mehr hat. Dass wir uns nicht innerlich betäuben und zumüllen mit vielem unnützen Input. Und etwas, was auch genannt worden ist, beten und hören. Beides. Beten und im Beten auch hören. Wir können hier sagen, unsere WLAN-Verbindung zu Gott aufrecht erhalten. Und beten als beidseitige Kommunikation verstehen. Nicht nur reden, auch hören, was er uns sagen will. Und nicht zuletzt auch verstopfte Leitungen wieder frei machen. Zum Beispiel eben nicht an Sachen, wo wir merken, dass es nicht passt zu Gott, Sünde festhalten, sondern aufräumen. Oder nicht unversöhnlich sein, zum Beispiel. Oder selbstgerecht und überheblich. Das können so Verstopfungen sein in diesen Leitungen, die wir aufräumen wollen. So können wir trinken. So können wir an der Quelle bleiben und das gute Wasser, das er uns schenkt, trinken. Immer wieder neu. Und wenn wir nach bei Jesus bleiben, wenn wir nach an dieser Quelle sind, wenn wir von dem Wasser trinken, das er uns schenkt, wenn wir uns ihm anvertrauen und uns von seinem Geist füllen, nicht nur einmal, sondern immer wieder, dann wird das Folgen haben. Das wird Folgen haben. Ganz sicher. Das wird Früchte tragen. Zum Beispiel die, wo wir in unserer Vision aufgezählt haben. Gott ist die überfließende Quelle von Liebe, Freude, Wahrheit, Vergebung und Frieden. In seiner Nähe, erfüllt von seinem Geist, werden wir Liebe, Freude, Wahrheit, Vergebung und Frieden erleben und leben. Von ihm her erleben und selber auch ausleben. Und zwar nicht, weil wir uns dann einfach mehr Mühe geben. Das braucht es vielleicht manchmal schon sicher. Aber wir erleben Liebe, Freude, Wahrheit, Vergebung und Frieden nicht in erster Linie, weil wir uns mehr Mühe geben, sondern weil wir seinen Geist haben und diese Sachen von ihm kommen. Im Galaterbrief beschreibt der Paulus die Frucht vom Geist folgendermaßen: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Die ersten drei Teile von dieser Frucht, Liebe, Freude und Frieden, haben wir in die Vision aufgenommen. Ich bin nicht einmal sicher, ob uns das in dem Moment, wo wir das formuliert haben, bewusst war, dass das genau gerade die ersten drei Elemente sind, die im Galater als Frucht vom Geist beschrieben sind. Man hätte auch die anderen reinnehmen können, aber dann wäre die Formulierung der Vision vielleicht ein bisschen lang geworden. Darum Liebe, Freude und Frieden von ihm. Liebe, Freude und Frieden, wer will das nicht? Wer braucht das nicht? Nach dem sehnen wir uns alle, auch wenn es uns vielleicht manchmal gar nicht bewusst ist. Und in der Verbindung mit Jesus können wir sie empfangen. Und im Geist dürfen sie wachsen. Werden sie wachsen. Von Gott heißt es in der Bibel, dass er nicht nur in Anführungszeichen liebt, sondern dass er sogar die Liebe ist. Und wir haben so in einem Lied gesungen in der Anbetungszeit. Er ist die Liebe. Gott hat uns geschaffen und er liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass er seit dem Sündenfall, seit die ersten Menschen Gott ihr das Misstrauen ausgesprochen haben und die Beziehung mit ihm kaputt gemacht haben, seitdem wirbt er um die Menschen. Die ganze Geschichte vom Volk Israel im Alten Testament ist von Gottes Liebe geprägt. Das ist wie ein roter Faden, der sich durchzieht. Wie er das Volk führt, wie er sie rettet, wie er sie zurückholt, immer wieder, obschon sie ihm so oft untreu sind. Gott wirbt um sein Volk, er will Nähe zu seinem Volk. Und nachher in Jesus zeigt er seine Liebe für uns alle. In Jesus haben wir alle, die an ihn glauben, Zugang zu ihm. Vor ein paar Tagen war gerade in der Tageslosung der Vers vom Vorhang, der zerrissen ist im Allerheiligsten. Von Gott getrennt hat. Er ist zerrissen, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir haben durch ihn, in ihm Zugang zu ihm. Und sein Werben für Menschen, die ihn noch nicht kennen, geht weiter. Es ist immer noch sein Herzensanliegen. Gott liebt uns. Jedes von da innen auch. Er hat so viel Geduld mit uns. Er will das Gute für uns. Und eben auch die Freude möchte er uns schenken. Zu diesem Zweck hat er zum Beispiel die Natur so schön gemacht, wie wir es auf dem Einleitungsbild ganz vorne gesehen haben, die Berge. Das ist etwas Herrliches. Das ist, dass wir uns daran freuen können. Aber er will uns auch Freude schenken an ihm. Wenn jemand einen freudlosen Glauben vermittelt, der nur aus Gesetz besteht, hat er das Wesen von Gott und vom Glauben nicht verstanden. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Das kann man erfahren, das dürfen wir erfahren und das macht einen Unterschied. Und das ist Grund, um sich zu freuen. Und das ist eine Freude, wo über oberflächliches Vergnügen weit rausgeht. Und dann der Friede, ein arg strapaziertes Wort, leider. Und da ist sicher zuerst der Friede mit Gott gemeint, weil wir durch Jesus mit ihm versöhnt sind. Weil Jesus für uns gestorben ist und das, was uns von Gott trennt, wegnimmt, auf sich genommen hat, dürfen wir mit Gott versöhnt sein, Frieden haben in unserem Herz. Und das befeigt uns nachher, mit seiner Hilfe auch Frieden zu leben in unserem Umfeld, wo wir uns drin bewegen. Und dann haben wir in der Vision noch Wahrheit und Vergebung drinnen. Wahrheit und Vergebung, die sind jetzt nicht Frucht vom Geist, aber sie sind in Jesus, in der Quelle, sie sind enthalten. Das bezeugt das ganze Neue Testament. Zum Beispiel auch der Johannes so am Anfang von seinem Evangelium. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Wahrheit, könnte man auch eine ganze Predigtreihe darüber machen, ist immer ein immer kostbareres Gut. Wahrheit, ich habe nicht den Eindruck, vielleicht ist es ja immer schon so gewesen, aber ich habe den Eindruck, sie wird immer mehr durch Verzerrungen, Übertreibungen, Halbwahrheiten oder auch einfach Lügen, die aber manchmal schwierig sind, als solche zu erkennen, wird die Wahrheit bedrängt und verdrängt. Und darum brauchen wir heute Wahrheit immer umso dringender. Und bei Jesus ist sie zu finden. Ihm können wir bedenkenlos vertrauen. Wenn er etwas sagt, müssen wir nicht fragen, stimmt das? Oder was will er recht? Was will er erreichen mit dem? Sondern ihm können wir einfach bedenkenlos vertrauen. Weil Jesus bringt nicht nur die Wahrheit, er ist sie schon selber. Er verkörpert die Wahrheit. Das ist ein guter Grund mehr, dass wir uns an ihn halten und bei dieser Quelle andocken. Aber es steht da auch schön in dem Johannes 1 Vers. Jesus hat nicht nur, ja, Führungszeichen, die Wahrheit gebracht, sondern auch Gnade. Gnade heisst, wir bekommen nicht, was wir verdient hätten. Verdient hätten wir Gericht, stattdessen bekommen wir von Jesus Vergebung. Und es ist wichtig, dass Jesus beides gebracht hat, Gnade und Wahrheit. Gnade ohne Wahrheit ist Sentimentalität und Wahrheit ohne Gnade ist Brutalität. Aber Jesus verkörpert und bringt beides. Das kann nur er. Darum ist er die richtige Quelle, die beste Quelle, die es gibt. Darum kommen wir doch zu ihm, bleiben bei ihm und trinken wir regelmässig das gute Wasser, das er uns schenkt. Amen.